Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Er ist eine Hilfe für alle, die noch nicht wissen, wo sie bei der Bundestagswahl ihr Kreuz machen sollen. Der Wahl-O-Mat. Seit heute ist er online. Nutzer können ihre Ansichten zu bestimmten Themen mit den Positionen der Parteien abgleichen lassen und so die Partei finden, die ihm oder ihr am nächsten steht. Andere Angebote im Internet bieten Ähnliches an, zum Beispiel der Realo-Mat und KI-basierte Programme wie Wahlchat. Für den Wahl-O-Mat haben junge Wählerinnen und Wähler 38 Thesen erarbeitet.
Diese Thesen sollen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Nutzer muss angeben, ob er zustimmt oder nicht oder keine Meinung dazu hat. Am Ende sagt der Wahl-O-Mat, mit welcher Partei es die meisten Übereinstimmungen gibt. Diese Thesen zu entwickeln war ein aufwendiger Prozess. Bereits im Dezember haben 37 jüngere Wähler und Experten aus ganz Deutschland bei einem Workshop am diesjährigen Wahl-O-Mat gearbeitet. 2 Tage lang intensiv diskutiert, welche Themen wichtig sind.
Wir haben zum Beispiel über Infrastruktur, Inneres, Äußeres, Soziales, Migration, Umwelt und ganz viele andere Themen geredet. Und dann haben wir gebrainstormt, was ist denn interessant.
Insgesamt 80 Thesen wurden den Parteien vorgelegt, die darauf geantwortet haben. Am Ende wählt das Wahl-O-Mat-Team 38 Thesen davon aus. Nachdem gerade in der vergangenen Woche politisch viel passiert ist, steht das Entwicklerteam des Wahl-O-Mats vor einer großen Herausforderung. Die Thesen selbst lassen sich aufgrund des langen Vorlaufs nicht mehr verändern. Dennoch hat das Team versucht, bis zuletzt zu reagieren.
Was man noch machen kann, und das haben wir auch durchaus berücksichtigt Ende Januar, ist bei der Auswahl der Thesen so zu schauen, welche Themen sind gerade im Moment ganz wichtig, welche müssen vertreten sein und müssen auch stark vertreten sein im Wahl-O-Mat.
Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung hat der Wahl-O-Mat einen Rekordstart hingelegt. Seit heute Vormittag haben ihn bereits etwa 5 Millionen Menschen genutzt.
Bestimmendes Thema im Wahlkampf bleibt die Migration und das Verhalten der Union im Bundestag vergangene Woche. Ein Antrag der Fraktion zur Asylpolitik hatte nur durch die Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen. Bundesweit protestierten Hunderttausende Menschen gegen das Vorgehen der Union. Mit Spannung wurden nun die neuesten Umfragen erwartet. Im ARD-Deutschland-Trend zeigt sich bei den Zustimmungswerten der Parteien allerdings kaum Bewegung. Union und AfD legen im Vergleich zum Vormonat jeweils einen Punkt zu. Die Grünen verlieren einen. Tja, Matthias Deiß in Berlin. Wie interpretieren denn Union und AfD diese Umfrageergebnisse?
Tja, bei der Union ist man nicht nur ein Stück weit erleichtert, sondern sieht sich heute klar bestätigt. Denn die Mehrheit der Deutschen, das zeigen unsere ARD-Zahlen, findet das Vorgehen der Union zwar nicht uneingeschränkt, aber eben grundsätzlich richtig. Der Abstand zu SPD und Grünen, der ist sogar ein kleines bisschen größer geworden. Und man verweist bei der Union darauf, dass Friedrich Merz persönlich einen Sprung gemacht hat, sowohl was die Zufriedenheit der Wähler mit ihm angeht, als auch die Frage, ob er ein guter Kanzler wäre. Sorgen muss Merz allerdings machen, dass 43% der Wähler seiner Absage an eine Koalition mit der AfD keinen Glauben schenken. Genau für eine solche wirbt die AfD ja auch und verweist heute erneut darauf, dass sie das, was die Union nun plant in Sachen Migration, ja schon lange fordert.
Nach den großen Demonstrationen am vergangenen Wochenende haben sich SPD und Grüne vielleicht einen Schub erhofft. Welche Schlussfolgerungen werden nun dort gezogen?
Also man hatte definitiv auf eine Trendwende gehofft. Die bleibt aus. Jetzt setzt das Scholz-Lager darauf, dass der Kanzler beim TV-Duell mit Friedrich Merz am Sonntag hier im ersten punkten kann. Nach dem, was wir hören, setzen SPD und Grüne weiter darauf, vor einer Koalition von Union und AfD zu warnen. Gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit für Rot und Grün nach der Wahl, mit einem Wahlsieger Merz umgehen zu müssen, mit der heutigen Umfrage natürlich größer. Interessant dürfte in den nächsten Tagen deshalb die Frage sein, wie SPD und Grüne, die fast gleich aufliegen und am Ende Konkurrenten in Sachen Regierungsbeteiligung sind, im Wahlkampf-Endspurt miteinander umgehen.
Matthias Deiß, vielen Dank nach Berlin. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen für einen Heimplatz erneut mehr bezahlen. Das zeigt eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen. Demnach stieg der Eigenanteil für das erste Jahr des Heimaufenthaltes jetzt auf durchschnittlich knapp 3.000 Euro. Dabei gäbe es große regionale Unterschiede. Der Verband forderte die Politik auf, dafür zu sorgen, dass die Pflege verlässlich und bezahlbar bleibe.
Seit 12 Jahren berät Dietmar Kruschel Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in Berlin-Wedding. Welches Heim, welche Betreuung wird gebraucht, welche Möglichkeiten gibt es? Immer öfter aber muss er die Frage beantworten, wie man das Heim bezahlen soll. Und er trifft auf Menschen, die sich das nicht leisten können.
Wir erleben schon auch, dass, Pflege, Menschen unterversorgt sind zu Hause. Eigentlich es zu Hause nicht mehr geht, aber es dann auch aus diesen ganzen Ängsten, also auch wegen dem Eigenanteil, aber auch wegen dem bürokratischen Aufwand, dass dann Leute teilweise über ihre Grenzen gehen.
Der Grund, der Eigenanteil für Pflege im Heim ist massiv angestiegen. Zum Jahresbeginn 2024 waren es im Bundesdurchschnitt noch rund 2.700 Euro, jetzt fast 3.000, also 300 Euro mehr pro Monat. Dadurch steigen nicht nur die Kosten für die Bewohner, sondern auch die Kosten für die Pflegekasse. Die übernimmt einen prozentualen Anteil, der je nach Aufenthaltsdauer steigt.
Und wenn das so weitergeht und wenn die Politik nicht handelt, dann werden halt die Beiträge steigen, dann werden die Eigenbeteiligungskosten für die Pflege zu Pflegenden steigen und es wird immer so weitergehen. Pflege muss Chefsache werden. Es muss jetzt politisch gehandelt werden. Die Spirale geht immer weiter nach oben und es fehlen die politischen Konzepte.
Sonst werden mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sein, um ihren Platz im Alter zu finanzieren. Schon jetzt muss die Pflegeberatung helfen, die entsprechenden Anträge zu stellen.
Nach seinem umstrittenen Vorstoß zu einer Übernahme des Gazastreifens hat US-Präsident Trump seine Aussagen relativiert. Er werde keine US-Soldaten einsetzen, um seine Pläne wahrzumachen. Trump hatte angekündigt, den Gazastreifen zu einer Riviera des Nahen Ostens zu machen und die Palästinenser umzusiedeln. International stieß das auf scharfe Kritik. Israels Verteidigungsminister Katz beauftragte nun sein Militär, einen Plan für die, so wörtlich, freiwillige Ausreise der Palästinenser aus dem Gazastreifen vorzubereiten. Dort protestierten die Menschen gegen die Pläne. Die radikal-islamische Hamas verkündete, die Palästinenser würden das Gebiet nicht verlassen. Mehr als 230 Millionen Frauen und Mädchen weltweit wurden an ihren Genitalien verstümmelt. Und nach Schätzungen der UN kommen jedes Jahr mehr als 4 Millionen hinzu. Viele sterben, weil etwa verunreinigte Messer verwendet wurden oder leiden lebenslang an den Folgen. Ein jährlicher internationaler Aktionstag soll auf das Problem aufmerksam machen. Ein Beispiel aus Kenia zeigt, dass sich auch immer mehr Männer gegen die Verstümmelung einsetzen.
Bosco ist Hirte. Er ist 24, lebt in Samburu im ländlichen Norden Kenias. In seiner Gemeinschaft wird Genitalverstümmelung bei jungen Frauen noch immer praktiziert, obwohl das gesetzlich verboten ist. Bosco hat Aufklärungsvideos gesehen. Seitdem ist er dagegen. Es ist wirklich übel. Deshalb bin ich dafür, dass wir etwas ändern. Ich möchte eine unbeschnittene Frau heiraten. Vor allem Mütter haben Sorge, dass ihre unbeschnittenen Töchter später keinen Ehemann finden. Menga Thari wurde mit 13 beschnitten. Sie hat damals die Tradition angenommen, erzählt sie. Doch bis heute leidet sie unter Rückenschmerzen, kann keine schweren Dinge heben. Ihre ersten beiden Töchter wurden beschnitten. Die Jüngeren sollen das nicht durchmachen müssen. Ich habe meine Meinung geändert, als mir klar wurde, dass viele Frauen Komplikationen haben, wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen. Die meisten können wegen der Beschneidung nicht normal gebären, sondern nur mit Kaiserschnitt. Frank arbeitet für eine Hilfsorganisation in Samburu. Er klärt junge und alte Männer darüber auf, welche Folgen weibliche Genitalverstümmelung hat. Männer sind entscheidend, besonders hier in Samburu. Frauen beschneiden zwar Frauen, aber die Männer geben die Anweisung dazu. Bosco hofft, dass sich das in Zukunft ändern wird. Dass mehr Männer kämpfen für ihre Frauen, für ihre Töchter.
Kaputte Kabel, zerstörte Pipelines oder wie hier alte Öltanker vor Rügens Stränden. In der Ostsee häufen sich Vorfälle mit Schiffen der sogenannten russischen Schattenflotte. Um die kritische Infrastruktur im Meer und an Land zu schützen, hat die NATO ihre Präsenz im Ostseeraum deutlich erhöht. Neben Deutschland und anderen Ostseeanrainern beteiligt sich auch Schweden mit Schiffen.
Zu Schwedens Flagge kommt nun die der NATO dazu. Zum ersten Mal fährt das Patrouillenschiff Karlskrona im Auftrag der Mission Baltic Sentry. Sie sollen wichtige Leitungen am Ostseegrund schützen, auf einer vielbefahrenen Seestraße zwischen Schweden und Polen. Es ist ein sehr großes Gebiet. Da ist es nicht möglich, alles abzudecken. Mir wurde ein konkreter Bereich zugeteilt und für uns ist es wichtig, hier abzuschrecken und das Lagebild zu vervollständigen. Rund 4.500 Schiffe fahren täglich durch die Ostsee. Jedes Schiff am Horizont wird von den Schweden geprüft und protokolliert. Immer wieder kommt es in der Ostsee zu Schäden an Daten- und Stromkabeln. Im Verdacht steht Russlands Schattenflotte.
Mit der Mission Baltic Sentry will die NATO abschrecken und künftig Sabotage verhindern. Aber selbst bei verdächtigen Fahrzeugen dürften sie es in internationalen Gewässern schwer haben. Denn bislang dürfen sie diese Schiffe hier nicht anhalten.
Deshalb müssen sie schnell sein. Unterstützung kommt auch aus der Luft, denn es gilt, die Täter auf frischer Tat zu ertappen. Das ist ja offenbar Teil des Spiels, das hier gespielt wird. Aber am Ende werden wir die Verantwortlichen finden. Das ist eine Frage der Zeit. Neben Schweden beteiligen sich auch alle anderen Ostseeanrainer an der Mission. Koordiniert wird sie in Rostock.
Die ganze Welt ist von Fans des Zeichners der Kultfiguren Asterix und Obelix besiedelt. Die ganze Welt? Vermutlich. Aber besonders groß ist die Fangemeinde hier in Deutschland. Von heute an zeigt das Museum für Kommunikation in Berlin eine große Werkschau des verstorbenen belgischen Comiczeichners Albert Uderzo. Mit vielen unbekannten Bildern, aber auch bunten Skizzen und ikonografischen Zeichnungen.
Hier das erste Deckblatt von Asterix der Gallier aus dem Jahr 1961. Optisch änderte sich später einiges, inhaltlich aber nicht. Römer werden von den Galliern vermöbelt. Was noch auffällt, am Anfang ist Obelix noch recht schlank. Der Franzose Albert Uderzo ist der Schöpfer der beiden. Er zeichnete und René Goscinny textete, ein perfektes Duo. Tochter Sylvie Uderzo ist zur Ausstellungseröffnung gekommen. Es war mit seinem Freund René Goscinny. Die haben ständig gelacht bei der Arbeit. Wir hörten das hinter der Tür. Da ging es nur. Also das war ja so gesehen dienstlich. Schon als Schüler zeichnete er lustige Geschichten. Und dass er schon früh richtig gut war, das zeigen die Fische im Schulheft. Fisch, ein wiederkehrendes Motiv, wie hier bei der dörflichen Schlägerei. Die Ausstellung war vorher nur in Paris zu sehen und nun ist sie in Berlin.
Man darf ja nicht vergessen, nach Frankreich ist Deutschland das Land, wo am meisten Asterix und Obelix gelesen wird. Und irgendwie scheint dieser kleine Gallier, dieser Widerstandsgeist, uns Deutschen ans Herz gewachsen zu sein.
Käse verklebte Römer? Ein Ägypter, der beim römischen Heer landete und dachte, es sei eine Gruppenreise. Weltweit werden diese Geschichten geliebt, die Hefte in Massen gekauft. Und alle wissen, Asterix und Obelix, die haben vor nichts Angst, außer dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt.
Beim Thema globaler Temperaturanstieg jagt derzeit ein Negativrekord den nächsten. Und auch der Jahresbeginn machte da keine Ausnahme. Der vergangene Monat war jüngsten Daten zufolge der wärmste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dem EU-Klimadienst Copernicus zufolge lag die globale Temperatur 1,75 Grad über dem vorindustriellen Niveau und damit erneut über der kritischen 1,5 Grad-Schwelle. Und damit zur Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Februar.
Eine Hochdruckzone sorgt weiter für ruhiges Wetter. Gleichzeitig hält sich bei uns wolkenreiche Luft. Heute Nacht kann es vor allem in den Mittelgebirgen ein wenig schneien. Sonst bleibt es meist trocken. Morgen ist es im Nordwesten und zu den Alpen hin teilweise aufgelockert mit Sonnenschein. Sonst aber oft stark bewölkt oder neblig trüb, örtlich mit leichten Regen- oder Schneeschauern. In der Nacht am Niederrhein noch 3, in den Alpentälern minus 6 Grad. Morgen werden 0 Grad im Erzgebirge bis 7 Grad in der Ortenau erreicht. Am Samstag vor allem im Süden und Südosten abseits von Nebel oft Sonne, sonst mehr Wolken, aber überwiegend trocken. Ähnlich am Sonntag. Am Montag ist gebietsweise wieder etwas Schnee oder Regen möglich.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Helge Fuß geht es um Wahlkampf und Wählerstimmung. Dazu weitere Zahlen und Analysen des ARD Deutschland Trends. Und wir schauen in die USA, wo Donald Trump bereits dabei ist, den Staatsapparat umzubauen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.